Bei mir kam jetzt fast das Gefühl auf, irgendwo in der Savanne zu sitzen, die Grillen zirpen zu hören. Die Temperaturen sind leider nicht ganz entsprechend, aber ich möchte euch danken, dass ihr etwas südlichen Flair mitgebracht habt. Ich freue mich, an diesem Wochenende mit euch hier sein zu dürfen, nicht nur, weil ich schon mal hier war, weil ich einige Gesichter kenne und weil ich sehr viel positive Erfahrungen mit der Zeit in der Schweiz verbinde, sondern ich freue mich aus diesem Grund auch hier zu sein, weil ich sehe, dass hier viele junge Menschen sitzen, dass hier ein Zelt steht, dass hier Technik steht, dass hier ein Pfadicamp gemietet wurde, alles organisiert wurde, die Werbung ausgeschrieben wurde und das alles nur von jungen Menschen, die scheinbar eine Sehnsucht haben. Und diese Sehnsucht führt scheinbar dazu, dass sie etwas bewegen wollen, etwas verändern wollen. Und ich fühle mich geehrt, dass ich hier unter euch sein darf, als mittlerweile Erwachsener, Familienvater. Und das aus folgendem Grund, denn ihr seid nicht irgendeine Gruppe junger Menschen, ihr seid eine ganz besondere Gruppe junger Menschen. Es ist zwar schon über 100 Jahre her, aber ich weiß nicht, ob es am Abend war, in der Früh oder ob Gott in der Nacht eines Tages zu Schwester White etwas gesagt hat, das mich bewegt. Und das hat mit dir und mit mir zu tun. Sie sagt hier, Gott hat eine Gemeinde auf Erden, die das missachtete Gesetz wieder aufrichtet und der Welt das Lamm Gottes zeigt, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Es gibt nur eine Gemeinde auf der Welt, die gegenwärtig in den Riss getreten ist und die Hecke wieder verzäunt und die alten, verwüsteten Plätze wieder aufbaut. Mögen sich alle hüten, das Volk anzugreifen, auf das die Beschreibung vom Volk der Übrigen zutrifft, nämlich, dass Gottes Gebote hält und den Glauben an Jesus hat. Gott hat ein bestimmtes Volk, eine Gemeinde auf Erden, die keiner anderen gleicht, die allen überlegen ist mit ihren Möglichkeiten, die Wahrheit zu lehren und das Gesetz Gottes zu verteidigen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wer ist dieses Volk? Wer ist diese Gemeinde? Denn Gott hat ein ganz besonderes Augenmerk auf diese Gruppe von Menschen, die diesen Kriterien entsprechen, die hier in dem Buch Testimonies erwähnt werden. Auf der nächsten Seite, zusammengefasst in einer Kompilation in dem Buch Christus kommt bald, heißt es dann im 7. Band Testimonies, Seite 138, wer es ist, um wen es geht. Da heißt es, Siebenten-Tags-Adventisten sind von Gott als ein besonderes Volk auserwählt worden, abgesondert von der Welt. Mit dem gewaltigen Spaltkeil der Wahrheit hat er sie aus dem Steinbruch der Welt herausgebrochen und in Gemeinschaft mit sich selbst gebracht. Er hat sie zu seinem Beauftragten gemacht und hat sie dazu berufen, Botschafter für ihn in dem letzten Werk der Erlösung zu sein. Der größte Reichtum der Wahrheit, der jemals Sterblichen anvertraut wurde, eindringliche und ernste Warnungen, die den Menschen jemals von Gott geschickt wurden, sind ihnen anvertraut worden, um sie an die Welt weiterzugeben. Und genau aus diesem Grund bin ich dankbar, dass ich hier sein darf. Weil hier junge Menschen sind, die nicht nur gekommen sind, um Freunde wiederzusehen, nicht nur gekommen sind, weil einfach was los ist, sondern ich denke, dass auch eine Sehnsucht in euch steckt. Wie können wir das, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir angefühlt haben, erfahren haben, mit anderen Menschen teilen, weitergeben. So wie es Dietmar auch gesagt hat, damit Jesus bald wiederkommen kann. Es ist ein Titel gewählt worden für dieses Wochenende, In seinen Fußspuren. Und ich finde das einen sehr treffenden, passenden Titel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Strand war, in Italien oder irgendwo anders, wo es Sand gibt am Meer. Und am Morgen, als die Sonne gerade aufgegangen ist oder vielleicht gerade untergegangen ist, am Strand gestanden ist, der Sand war ganz glatt und dann sieht man ein oder zwei Fußspuren. Man fragt sich vielleicht, woher kommen sie, wo führen sie hin? Wer ist dort gegangen? Welches Ziel hatte er? Und genau das Gleiche ist das, was uns eigentlich dieser Titel sagen möchte. Wenn wir hier diesen Sandfleck betrachten, dann bin ich da jetzt einmal durchgegangen und ich habe es mir so zur Angewohnheit gemacht, mir Fußsohlen einzuprägen. Und zwar die Fußsohlen meiner Kinder und meiner Frau, damit ich sie auch finden kann im Winter oder wenn wir irgendwo im Wald unterwegs sind, damit ich weiß, wo sind sie. Also das heißt, Fußsohlen unterscheiden. Nicht jeder hat den gleichen Schuhabdruck. Außer wir waren alle bei Humanik oder Fussel oder keiner. Fussel gibt es keine Schuhe. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Wie bitte? Yellow, oder? Georgs, genau, Georgs. Was ist das? Georgs, genau. Ja. Fußspuren unterscheiden sich. Und wenn es steht in seinen Fußspuren, dann sollte an diesem Wochenende der Brennpunkt auf seine liegen. Wenn in der Früh vielleicht nur einer joggen gegangen ist am Strand und nur diese eine Spur vorhanden ist, dann sieht alles rundherum noch so in Ordnung aus. Ein paar Stunden später, wenn dann alle Touristen und Urlauber und wer sonst noch immer da drüber gelatscht ist, dann gibt es nur mehr ein Wirrwarr an Spuren. Und dann noch herauszufinden, welche die erste war, ist schwierig. Und ich denke, auch heute leben wir in dieser Herausforderung. Die Fußspuren Jesu Christi heute noch zu entdecken und zu sehen, ist nicht immer sehr einfach. Aber ich denke, dass es wichtig ist für uns, darüber nachzudenken, wie sehen seine Fußspuren aus? Wie können wir lernen, seine Spuren von den Spuren anderer zu unterscheiden? Und dann sollten wir diesen Weg auch gehen. Ich möchte mit euch heute drei Punkte, die für mich sehr wichtig geworden sind, betrachten. Man könnte vieles sagen zu dem Thema Nachfolge, zu dem Thema in seinen Fußspuren wandeln. Man könnte wahrscheinlich ein ganzes Wochenseminar damit füllen oder vielleicht sogar ein Studientrimester am theologischen Seminar in Bonhoeffen oder sonst wo. Aber ich möchte drei wesentliche Punkte herausgreifen, die dir und mir helfen sollen, Orientierung zu bekommen, auch Sicherheit zu bekommen. Denn wenn jemand den Weg vorangegangen ist und ich nur in diesen Fußspuren gehen muss, dann schenkt das Orientierung. Es engt den Fokus ein und es gibt mir ein klares Ziel vor Augen. Ich bin am Dienstagabend in Berlin gewesen, heimgeflogen nach Zürich, nicht nach Zürich, sondern nach Wien. Und ihr kennt das, wenn man so am Flughafen ist, dann gibt es so gelbe Autos, nicht wahr? Die haben oben so eine Leuchttafel drauf und zwei Lichter und dann steht drauf, Follow me. Ja? Manche Mädchen kleiden sich so oder riechen so, dass die Jungs auch meinen, da steht Follow me. Das ist unser erster Punkt. Als Jesus auf Erden kam und mit Menschen zu tun hatte, sagte immer wieder, folge mir. Er suchte sich 12 junge Männer heraus, mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, und sagte zu jedem Einzelnen, komm mit, folge mir nach. Jesus zu folgen heißt, unterwegs zu sein. Es gibt einen Text in Offenbarung im Kapitel 14, kurz vor der dreifachen Engelsbotschaft, wo auch dieses Folgen, dieses Nachfolgen ein Charakteristikum der Gemeinde der Übrigen ist. Und ich möchte vor allem auf den letzten Teil dieses Verses, auf den mittleren Teil mein Augenmerk legen, wo es heißt, am Ende, bevor Jesus Christus wiederkommt, wird es eine Gruppe von Menschen geben, die es sich zum Ziel gemacht hat, dem Lamm zu folgen, egal wohin es geht. Dem Lamm, Jesus Christus zu folgen, egal wohin es geht. Ich war 1996 im Zivildienst in einem Altersheim. Nach 8 Tagen Dienst hatte ich meistens einen, manchmal sogar 2 Tage frei und da hat es mich dann in den Süden gezogen. Dort hat meine damalige Freundin, dann Verlobte und jetzt Frau gelebt. Und ich habe an einem so einem freien Tag mir das Fahrzeug meines Zivildienstkollegen ausgeliehen. Ich hatte damals kein eigenes Auto und durfte da diese 200 Kilometer mit seinem Auto unterwegs sein. Hatte noch einen Freund mit dabei. Und wer schon mal von euch in Klagenfurt war, der weiß, dort gibt es einen schönen See, den Wörthersee. Und ich habe es immer so zur Angewohnheit gehabt damals, an diesen See zu fahren und schwimmen zu gehen, egal wie spät es war. Das war so für mich das Erste, wenn ich nach Klagenfurt komme, ab zum See und rein ins Wasser. Und das habe ich auch an diesem Abend gemacht. Es war kurz vor Mitternacht, es gab dort einen Platz, wo man öffentlich hineingehen konnte. Wir haben keine Badesachen dabei, wir haben keine Handtücher dabei, wir waren einfach ganz normal angezogen, 2 Jungs, und haben uns gedacht, egal, alles ausziehen und rein. Das Dumme war, als wir herausgekommen sind, hatten wir keine Handtücher. Und wir wollten unsere Kleidung nicht so nass machen, also was haben wir getan? Rein in die Unterhose, T-Shirt an und rein ins Auto. Und so sind wir dann barfuß und einfach nur mit Unterhose und T-Shirt zu meiner Schwester gefahren. Sind ja nur 10 Minuten. Wir wollten schnell nach Hause, wir waren müde, wollten ins Bett. Und bevor man zu meiner Schwester nach Hause kommt, muss man in eine kleine Straße einbiegen. Es kam Gegenverkehr, ich habe den noch etwas knapp geschnitten. Dachte mir nichts dabei und dann geht so in einer 30er-Zone etwas schneller als 30 nach Hause. Hinter mir sehe ich ein Fahrzeug. Denke mir, ja, wird einer der Nachbarn sein, der will auch dorthin. Und wir fahren und fahren und fahren, natürlich weit über 30 Stundenkilometer, denken uns nichts und plötzlich im Rückspiegel etwas Rotes. Polizei. Genau. Da stand nicht Follow Me, weil sie nicht vor mir waren, aber ihr kennt das, manchmal gibt es das, Zivilstreifen, da steht dann hinten dran, bitte folgen, Polizei. Die haben nur stehen gehabt, halten, Polizei. Und so stieg ich um 11:45 in meiner Unterhose und dem T-Shirt aus. Es war ein sehr peinlicher Moment, als ich der Polizei erklären musste, was ich eigentlich hier vorhabe und wo ich herkomme, dass ich nicht verrückt bin und dass ich kurz vor dem Zuhause meiner Schwester bin. Mit diesem Titel Follow Me, folge mir, verbinden wir nicht immer das Gleiche. Für manche ist es Sicherheit, weil sie wissen, sie können sich an etwas festhalten. Wenn wir es mit der Polizei verknüpfen, dann ist es selten angenehm. Dieser Gedanke weckt verschiedene Assoziationen. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht eingeschränkt. Er hat Angst, wo geht es jetzt hin? Will ich das überhaupt? Was erwartet mich dort? Warum in diese Richtung? Warum nicht in eine andere? Wenn wir Jesus folgen, wird unser Fokus eingeschränkt. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Er reduziert sein oder nicht sein auf sich selbst, auf sein Vorbild, auf das, was er uns gezeigt hat. Warum sind wir eigentlich unterwegs? Warum denken wir darüber nach, Jesus zu folgen? Es gibt Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wo ich hin will, aber Hauptsache, ich bin unterwegs. Was ist unser Lebensmotto als Christen, als Adventisten? Hauptsache, wir tun was, Hauptsache, wir veranstalten Programme, Hauptsache, wir sind beschäftigt und aktiv. Wo wollen wir hin? Warum sind wir unterwegs? Warum seid ihr hierher gekommen? Was erwartet ihr euch? Was werdet ihr mitnehmen und wie wird dieses Wochenende euer Leben verändern? In der Heiligen Schrift finden wir Menschen, die eine sehr interessante Einstellung zum Leben hatten. Als Jakob 130 Jahre alt war, er kam nach Ägypten, weil Josef dort war, kam er zum Pharao und der Pharao fragt ihn, Jakob, wie alt bist du? Und er sagt, ja, bin 130 Jahre. Und dann sagt er, seit 130 Jahren Gast auf dieser Erde. Im 1. Buch Mose Kapitel 47, Vers 8 könnt ihr das nachlesen. Im Hebräer Kapitel 11 und dort die Verse 13 bis 16, und ich bitte euch, dass wir das gemeinsam aufschlagen, sehen wir andere Menschen, die uns hier durch den Schreiber des Hebräerbriefs deutlich machen, warum sie unterwegs waren. Hebräerbrief Kapitel 11 und dort der Vers 13 bis 16. Und Paulus sagt hier, ab Vers 13 im Kapitel 11, Hebräerbrief: Diese alle sind im Glauben gestorben. Und sie haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Und sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren. Das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir als Adventjugend, wir sind unterwegs, weil wir davon überzeugt sind, dass etwas auf uns wartet. Weil wir glauben, dass etwas in der Zukunft liegt, das Gott uns schenken möchte. Die Ewigkeit. Wir sind deshalb unterwegs, weil wir nicht alleine in der Ewigkeit sein möchten, sondern weil wir uns danach sehnen, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, Menschen, die uns wichtig und wertvoll sind, auch mit uns die Ewigkeit verbringen. So wie das Lied unserer Freunde, das zweite Lied: Wer nicht mit Jesus geht, der wird die Ewigkeit nicht sehen. Deshalb sind wir unterwegs. Wir haben die Perspektive in die Zukunft. Wir haben aber auch eine Perspektive in die Vergangenheit. Und die Jünger zeigen es uns immer wieder in ihrem eigenen Leben. Johannes sagt es im ersten Johannesbrief: Das, was wir gesehen, was wir gehört, was wir betastet haben, mit unseren eigenen Augen mitverfolgt haben, das ist das, was uns bewegt. Das ist der Grund, warum wir hier sind, warum wir erzählen, warum wir gehen und warum wir auch bereit sind, unser Leben zu lassen. Als Christ, als Adventist, habe ich eine sichere Zukunft, wenn ich Jesus folge. Ich weiß, wo ich herkomme, und ich weiß, dass Gott mich geführt hat. Und ich habe einen klaren Auftrag für die Gegenwart. Ich möchte dich bitten, dass wir den ersten Korintherbrief aufschlagen und dort das Kapitel 5, 2. Korinther, Kapitel 5 und dort der Vers 20, wo für mich ein sehr wesentlicher Kerntext im Neuen Testament steht, der mit dir und mir und mit unserer Gegenwart zu tun hat. Hier sagt Paulus: So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir folgen dem Lamm, wohin es geht. Wir sind darum bemüht, in den Fußstapfen Jesus zu gehen, weil wir eine Sehnsucht haben, die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Weil wir auch wissen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns verwenden möchte als Adventjugend, anderen Jugendlichen, anderen Menschen zu zeigen, dass es Versöhnung gibt, dass es Vergebung gibt, dass es Heilung gibt. Der erste Schritt in der Nachfolge ist ein sehr wesentlicher, und er heißt: Folge mir, egal wohin. Der zweite Schritt in der Nachfolge heißt: Lernt von mir. Ich möchte euch bitten, dass wir das Jesaja-Buch aufschlagen und dort das Kapitel 50. In Jesaja Kapitel 50 wird uns in einem Vers ein Prinzip der Nachfolge näher gebracht, wo es auch ums Lernen geht. Und zwar im Kapitel 50, der Vers 4. Ich lese ihn einfach mal so, wie er hier steht, nach der Elberfeld-Übersetzung. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen, für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Ich möchte den zweiten Teil zumindest mal als erstes betonen. Hier heißt es, dass Gott morgen für morgen uns das Ohr wecken möchte. Wenn wir Jesus nachfolgen möchten, wenn wir mit Gott unterwegs sein möchten, dann gibt es einen sehr wesentlichen Punkt. Morgen für morgen zuhören zu lernen. Jesus selbst hat in Markus Kapitel 1, Vers 35 das gemacht. Da heißt es, frühmorgens, als es noch dunkel war, als es noch stille war, da ging er hinaus an einen ruhigen Platz. Er betete dort und er nahm sich Zeit für das Gespräch mit dem Vater. Wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen sollen, wenn wir wissen wollen, was Gott von uns erwartet, wenn wir erkennen wollen, wie er uns einsetzen möchte, dann werden wir um diese stille Zeit nicht herumkommen. Und auch hier sehen wir einen sehr herausfordernden Punkt. Als ich am Flughafen saß am Dienstag, habe ich meinen Laptop aufgemacht, die Zeit bis zum Abflug, bis zum Einchecken noch genützt. Und ich habe gesehen, 388 E-Mails noch abzuarbeiten. Und ich habe begonnen. Und ich habe gewusst, die letzten 3 Tage war ich wieder nicht online. Wenn ich nach Hause komme, kommt der nächste Schwall nach. Aber ich bin mal dran und ich bemühe mich drum. Und wenn ich in der Früh aufstehe, dann ist oft der erste Gedanke, was steht heute an, wen muss ich anrufen, was darf ich nicht vergessen, ah, diese E-Mail gehört noch geschrieben, das gehört noch gemacht. Und ich ertappe mich immer wieder bei dem Punkt, dass ich zuerst an die Arbeit denke. Oft arbeite ich sehr viel für Gott. Manchmal stelle ich mir die Frage, wie viel arbeite ich mit Gott? Es ist für mich beruhigend zu wissen, dass ich eine Frau habe, die uns als Familie auf den Knien trägt. Wenn ich in der Früh ins Wohnzimmer gehe und dann in das Schulzimmer schaue, dann treffe ich meine Frau dort meistens auf den Knien an. Und ich weiß, der heutige Tag ist sichergestellt. Weil ich weiß, dass sie meine Schwachheit heute mitträgt, dass sie heute für mich einsteht, dass sie heute hinter mir steht, dass sie uns als Familie wieder auf den Altar Gottes gebracht hat. Morgen für morgen möchte Gott dir das Ohr wecken. Er sehnt sich nach der Zeit, wo du zuhörst, wo du sein Wort öffnest, darin liest, darüber nachdenkst, dich fühlen lässt, dich stärken lässt. Warum? Zum Selbstzweck? Damit du dich wohlfühlst? Damit du sagen kannst, Häkchen, ich habe heute Andacht gemacht? Der Text macht uns auf etwas anderes aufmerksam. Morgen für morgen weckte dir das Ohr, damit ich hören lerne, wie ein Jünger hört. Gott sehnt sich danach, dass du dir jeden Tag in der Früh Zeit nimmst, hinzuhören, dir von ihm zeigen zu lassen, wie du heute deine Prioritäten setzen sollst. Er möchte dich in dieser stillen Zeit sensibilisieren für die Menschen, denen du begegnen wirst im Alltag. Er möchte dir den richtigen Blick für dein Gegenüber schenken. Im ersten Teil heißt es, er hat dir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit du erkennst, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Dazu ist diese stille Zeit da. Es geht um das Gegenüber. Gott sehnt sich nach dieser Stille mit dir, damit du bereit bist, anderen Menschen zum Segen zu werden. Damit du erkennst, wo es Menschen gibt, die müde sind, die schwach geworden sind, die niedergedrückt sind. Und damit Gott dir auch zeigen kann, wie du sie aufrichten kannst. Wie du sie stärken kannst. Wie du sie wieder zurechtrücken kannst. Lernt von mir, zu hören, wie Jünger hören. Lernt von mir, zu erkennen, wo die Not des anderen ist. Lernt von mir, für andere mitzuempfinden, von euch selbst wegzusehen. Lasst euch von mir zum Segen für andere verwenden. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt in dieser Nachfolge, in diesem in seinen Fußstapfen. Als Jesus hier auf Erden war, mit den Jüngern unterwegs war, 3,5 Jahre, kam er an einen Punkt, an dem selbst er zu zweifeln begann. Auf den Knien im Garten Gethsemane, Angst vor dem, was kommt, sagte zu seinem Vater: Muss das sein? Gibt es keine andere Lösung? Ich weiß nicht, ob ich das pack. Aber in Matthäus Kapitel 26, Vers 39 fügt Jesus folgende Worte hinzu: Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn du dich entscheidest, in die Fußstapfen Jesu zu treten, wenn du dich dafür entscheidest, dem Lamm zu folgen, wohin es geht, wenn du dich dafür entscheidest, dir morgen für morgen das Ohr wecken zu lassen, wirst du durch Gott ein Leben kennenlernen, das du nie wieder missen wirst. Aber du wirst auch durch Gott vor Herausforderungen gestellt, die dich vielleicht manchmal an deine Grenzen treiben. Du wirst Entscheidungen treffen müssen zwischen Gefühl und Verstand. Und du wirst vielleicht auch an den Punkt kommen, wo du dir die Frage stellst: Was tue ich jetzt? Folge ich dem, was Gott mir sagt? Oder höre ich auf das, was meine Freunde sagen? Jesus hat gesagt: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nachfolge heißt, ihm zu folgen, wohin er geht. Nachfolge bedeutet, von Jesus täglich zu lernen, das, was für heute nötig ist. Und Nachfolge bedeutet, zu sagen: Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Es gibt einen guten Spruch, der heißt: Wenn du an einen Ort gelangen willst, an dem du noch nie gewesen bist, dann musst du Wege beschreiten, die du noch nie gegangen bist. Jesaja war wahrscheinlich relativ jung, als Gott ihn zum Propheten berufen hat. Er war stolz, er war von sich selbst überzeugt. Und manchmal hat er sich die Frage gestellt: Was soll das? Was habe ich hier zu schaffen mit dem Volk Israel? Als eines Tages Gott begegnete und Gott sich offenbart hat in seiner Größe und in seiner Macht und Jesaja plötzlich bewusst wurde, wie klein und unscheinbar er eigentlich ist. Gott hat ihm keinen Vorwurf gemacht und hat nicht gesagt: Weißt du, du bist manchmal schon ganz schön stolz und arrogant und überheblich. Und so wie du über andere denkst und über sie redest und immer denkst, dass du es besser weißt. Gott kommt nicht mit Vorwürfen. Gott kommt in dein Leben mit einer Frage: Wen soll ich senden? Wer will für mich gehen? Die Frage ist, welche Antwort werden wir geben? Was werden diese Stunden, die vor uns liegen, mit uns machen? Wie viel Platz werden wir Gott schenken in unserem Herzen? Und wenn Gott dich an diesem Wochenende anspricht und dir die Frage stellt: Wer will für mich gehen? Wer will in meine Fußstapfen treten? Wer möchte Vorbild sein für die Menschen rundherum? Welche Antwort wirst du ihm geben? Amen. Ich bitte, dass wir noch zu einem gemeinsamen Gebet aufstehen. Vater im Himmel, Herr und Heiland, hab du herzlich Dank, dass wir hier sein dürfen. Hab du Dank, dass du uns in den letzten Tagen und Wochen behütet und bewahrt hast. Dass wir gesund hier angekommen sind. Hab du herzlich Dank, dass es junge Menschen gibt, die auch an dein Wort glauben, die auch die Sehnsucht haben, dass du in ihr Leben kommst, ihr Leben veränderst. Hab du herzlich Dank, dass wir als Gruppe zusammen sein dürfen mit dieser einen Sehnsucht und dem Wunsch, das, was uns bewegt und beschäftigt, mit anderen zu teilen. Herr, wir möchten uns von dir verwenden lassen. Manchmal steht unser eigener Wille, unsere eigenen Pläne im Weg und du kannst in unserem Leben nicht so wirken und nicht so viel verändern, wie du es gerne möchtest. An diesem Wochenende schenkst du uns wieder Zeit, darüber nachzudenken, was es bedeutet, in deinen Fußspuren zu gehen. Du möchtest uns Orientierung dadurch geben, ein klares Ziel und Sicherheit. Herr, schenk uns Zeit zum Nachdenken und schenk uns Zeit, auch darüber nachzudenken, wenn du kommst mit einer Frage, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Vielleicht fühlen wir uns überfordert, weil wir uns nicht vorstellen können, was es bedeutet, für dich unterwegs zu sein. Aber schenk uns Mut, dass wir die ersten Schritte wagen. Und hab dir herzlich Dank, dass du uns zugesichert hast, alle Tage bei uns zu sein, bis du wiederkommst. Amen.